erinnern an die guten alten Zeiten. Ist das eine Emotion? Ist das was, was zieht?
Ja, und da muss ich eben den Nerv aus marketingtechnisch kitzeln, um da wieder anzudocken. Mhm. Und nicht eben hier, ja, du bist jetzt im bestimmten Alter, du musst dementsprechend mal die Defizite kompensieren und dergleichen.
Damit hallo und willkommen zum Babyboomer Podcast. Mein Name ist Stefan Robini. Hier geht's um anregende, aufregende, lebensnahe Antworten auf die Fragen unserer Generation. Diesmal, wer will uns Babyboomern im besten Alter denn etwas verkaufen? Hartwin Maas hat ein Buch darüber geschrieben, der Titel Best Ager Marketing. Deshalb habe ich ihn zuerst gefragt, woran erkenne ich denn einen Best Ager?
Best Ager sind von 50 bis 70 Jahren.
Ach, von 50 bis 70. Warum ist man mit 49 und mit 71 nicht mehr im besten Alter?
Also man sieht das ganz klassisch eigentlich an dem Konsumverhalten und an dem Wohlstandsindikator. Also wenn man den Nettoäquivalenzeinkommen hernimmt, hat diese Gruppe am meisten Einkommen und das fällt ab 71 wieder ab.
Ach, Einkommen fällt ab 71 ab?
Ja, das gesamte Einkommen. Das heißt, sind gesundheitliche Themen, die hier damit einspielen, dass die Mobilität wird eingeschränkt, man traut sich nicht mehr so viel zu.
Aber das sind ja keine Einflüsse auf Einkommen. Also das würde das Ausgabenverhalten ändern.
Richtig.
Best Ager, wer hat denn den Begriff eigentlich erfunden?
Das ist ein reiner Marketingbegriff. Es ist auch so ein Scheinanglizismus. Im englischsprachigen Raum gibt es den Begriff auch gar nicht, sondern dann heißt es Over 50s. Mhm. Und das ist ein reiner Marketingbegriff.
Ach, wir Deutschen haben die Best Ager erfunden.
Sozusagen. Also den Begriff.
Es ist auch ziemlich kurios. Ja, jetzt müssen wir mal klären, aus welcher Perspektive Sie auf Generationen schauen. Sie sind einer der Geschäftsführer des Instituts für Generationenforschung. Ihr Bruder Rüdiger Maas ist Psychologe, schreibt Bücher über Generationen. Und Sie haben eins geschrieben über die Zielgruppe. Best Ager Marketing, wie man die Zielgruppe 50 plus verstehen und erreichen kann. Wie kommen Sie auf diese Perspektive?
Ja, also mein Hintergrund ist Diplom-Wirtschaftsingenieur. Also das heißt, ich betrachte die wirtschaftliche Seite und die technische Seite. Also insbesondere die Technik ist ja immer so 10 Schritte voraus. Inwiefern beeinflusst das dementsprechend auch die Gesellschaft? Und wir sehen, dass teilweise die Gesellschaft noch gar nicht so weit ist, wie die Technik ist. Das ist mal eine interessante Komponente und dann auch die wirtschaftliche. Und da ist natürlich Best Ager eine hochspannende Zielgruppe, weil das mitunter die wohlhabendste Alterskohorte ist, eben also die 50- bis 70-Jährigen.
Mhm. Da gibt es ja sicherlich auch eine ganze Reihe von Menschen, also gerade wenn ich jetzt an Ostdeutschland denke, mit gebrochenen Berufsbiografien. Wie vielen Best-Agern geht es denn auch im besten Alter schlecht?
Also wenn wir die Altersarmut anschauen, liegen wir bei 18%, die unter eben 1.100 Euro zum Beispiel monatlich zur Verfügung haben.
Das heißt, die, von denen wir jetzt reden, das sind die 80%, die für Marketing kaufkräftiger Kundschaft interessant sind.
Genau, wir definieren das als recht wohlhabend, als noch sehr fit, physisch und psychisch und eben noch, ja, eine der größten Ausgaben sind zum Beispiel Reisen, also noch sehr reiselustig sind.
Gilt das im Übrigen für Männer wie für Frauen?
Erstmal ja, wenn man dann einen differenzierteren Blick drauf nimmt, sieht man schon bei den Konsumausgaben, sieht man eher, die Männer geben eher den großen Konsum aus und die Frauen eher das Alltägliche.
Ja, können Sie die Unterschiede im Konsumentenverhalten zwischen Männern und Frauen vielleicht mal plastischer an einem Beispiel deutlich machen?
Also ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man auf Beerdigungen zum Beispiel schaut. Da sehen Sie, dass die Frauen sich herausputzen, also sich dementsprechend schminken, schöne Kleider anhaben, auch zeitgemäß eben angepasst sind und die Männer eben nicht. Also das Thema ist, inwiefern bin ich noch Teil der Gesellschaft? Mhm. Wo mhm. präsentiere ich ja. mich? Okay. Wie will ja, ich noch spannend. Ankommen? Oder sage ich, okay, ich bin gesättigt, ich habe hier eh keine Teilhabe mhm. mehr. Man mhm. sieht ja auch die Vereinsamung, okay, Kollegen sind weg von der Beruf, Freunde mhm. werden weniger, Familie wird weniger. Ja, warum soll ich mich denn überhaupt noch dementsprechend hier anders kleiden?
Ja, wir reden ja von Best-Agern im Grunde auch synonym mit Baby-Boomern. Da schreiben Sie, diese Gruppe wird auch dadurch gekennzeichnet, da haben Sie eine Überschrift, einer kauft für vier. Wollen Sie das mal erläutern?
Ja, und das ist ja genau das Spannende an der Thematik, was wir auch wieder in den guten Konsumausgaben sehen. Das heißt, Mitte 50, da muss ich vielleicht auch die Eltern noch pflegen, meine eigenen Eltern, und habe schon Kinder und die haben wiederum Enkelkinder. Und natürlich kaufe ich mir für mich selbst auch ein. Und da sieht man auch das Verhältnis der Konsumausgaben, dass gerade die Best-Ager sehr viel für ihre Enkel ausgeben. Also das ist tatsächlich mitunter die Nummer zwei. Und eben Gesundheitsprodukte nehmen sehr stark zu. Und das ist jetzt auch so nicht unbedingt Gesundheitsprodukte für mich, sondern vielleicht auch für die Eltern, die eben gepflegt werden müssen. Mhm. Und deswegen ist das die Generation, die für vier Generationen einkauft.
Zwischen 50 und 70 liegt ja der Äquator Renteneintritt. Aktives Berufsleben und Renteneintritt, da stelle ich mir doch ein differenziertes Kaufverhalten vor. Ist das messbar? Haben Sie ja, das auch beobachtet?
Das ist in der Tat messbar. Ich gebe dann als Rentner, Rentnerin weniger aus, aber das Verhältnis ist noch relativ hoch. Wo wir in ziemlich starken Knick sehen, ist dann ab 71.
Mhm. Was machen denn die Ausgabenposten der noch berufstätigen Best-Ager aus? Wofür geben die Geld aus?
Das ist tatsächlich Unterhaltung, mhm. hauptsächlich Reisen, auch Gastronomie. Das sind die Hauptpunkte, insofern sie
grob. Die Unterhaltung, was ist da im Detail gemeint?
Also das ist tatsächlich kulturelle Veranstaltungen mhm. zu besuchen, aber auch zu reisen. Ja, ja. Das ist ein wichtiger Faktor.
Und mit dem Renteneintritt, der ja tendenziell etwas früher als 65 liegt im statistischen Schnitt, was verändert sich da nicht nur an der Höhe der Ausgaben, sondern an der Art der Ausgaben?
Also man muss ja sehen, also Sie hatten es ja angesprochen, der ist tendenziell früher, 28 Monate im Durchschnitt tatsächlich früher vor Renteneintritt. Das ist mal ein interessanter Punkt. Und da fängt es ja an. Dann habe ich ja plötzlich mehr Freizeit. Dementsprechend erhöht sich auch die Reiseausgaben. Insbesondere mhm. auch ich gönne mir jetzt die Freizeit. Und da ist auch die Diskussion gerade mit jüngeren Menschen, wo dann die eine oder andere Schlagzeile kam, ja, meine Eltern geben das Erbe aus für ihre Reisen, also wollen jetzt ihren Lebensabend genießen. Und genau das ist der Punkt, weil es jetzt eben auch möglich ist. Also die Gesellschaft hat sich hier weiterentwickelt. Wir sind fitter im Alter und fühlen uns auch wesentlich fitter. Und das ergab auch ein Ergebnis einer Umfrage, die wir gemacht haben. Wie alt fühlst du dich tatsächlich zum tatsächlichen Alter? Und da kam heraus, dass 70-jährige Männer sich 14 Jahre jünger fühlen und 70-jährige Frauen 10 Jahre jünger. Mhm. Also das ist schon ein ganz interessanter Punkt. Also über 10 Jahre fühlt man sich jünger. Und das ist gerade für Marketing wieder interessant. Das heißt, wenn ich 70-Jährige ansprechen möchte, muss ich eigentlich auf 60-Jährige oder sogar noch jünger gehen. Dann haben wir aber eine kleine Paradoxie. Das heißt, dass gerade die Best-Agers sich auch vernachlässigt fühlen in der Ansprache ihrer Alterskohorte.
Ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich besonders angesprochen werde. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich da was übersehen oder ist das tatsächlich im Markt nicht üblich?
Das ist genau der Punkt, wo sich viele im Marketing auch schwer tun. Also die Konzentration ist sehr stark auf die Jüngeren, auf die Jugendlichkeit, auf die Dynamik, Innovationskraft. Und dadurch fühlen sich ja viele Ältere zu Recht vernachlässigt, weil sie gar nicht angesprochen werden, weil der Fokus auch medial und marketingtechnisch sehr stark auf die Jüngeren ist. Mhm. Wohl wissend, dass zum Beispiel ein 75-Jähriger fünfmal mehr Autos kauft als ein 25-Jähriger. So, aber sehen Sie irgendwo einen 75-Jährigen in einer Automobilwerbung?
Was wäre denn nach dem, was Sie untersucht haben, eine angemessene Ansprache? Wie würden Sie mich erreichen? Das ist ja der Untertitel Ihres Buches. Wie man die Zielgruppe 50 plus verstehen und erreichen kann. Wie denn? Fangen wir mal an mit praktischen Vorschlägen, Erkenntnissen.
Also im Endeffekt hatten wir auch untersucht, warum fühlt man sich vernachlässigt? Und das ist genau der Punkt. Ich sehe mich nicht repräsentiert in dem Punkt. Ja. Ich fühle, es sind immer nur junge Menschen dabei. Ja, wohl wissend, ich möchte auch 10 Jahre jünger dargestellt werden, weil ich mich dementsprechend fühle. Und der Faktor der Authentizität ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch dementsprechend ehrlich miteinander umgeht. Und was wir oft sehen, marketingtechnisch, dass sehr stark Defizitäre dargestellt wird, auch altersbedingte Krankheiten dergleichen. Und das möchte ja keiner sehen, also in dem Endeffekt. Und deswegen ist es wichtig, dementsprechend auch mal nachzufragen, okay, was wollt ihr denn tatsächlich sehen? Und das machen wir dann auch teilweise weg von der klassischen Segmentierung hin zu eher, was möchte die Zielgruppe eigentlich sehen? Wie nimmt sie die einzelnen Produkte wahr? Wie nimmt sie den einzelnen Service wahr? Und kommt das überhaupt an?
Können Sie mal Beispiele nennen, wo das gelingt?
Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen im Marketing, dass ich das recht subtil mache oder dass ich das direkt mache, wie jetzt zum Beispiel Rentner bekommen einen vergünstigten Eintritt. Das ist das Klassische, da mache ich das direkt auch sichtbar. Und das kommt natürlich darauf an, Produkt und Service, wie ich das mache. Oder zum Beispiel ein Supermarkt, der es ich nenne es jetzt mal seniorengerechte Einrichtung hat, also die Produkte, die Preisschilder sind größer dargestellt, es ist handelbar, es ist für Ältere ein größerer Raum, in den sie sich auch bewegen können. Und das hat man festgestellt, war zum Beispiel auch ganz interessant für die Zielgruppe der Eltern, die mit den Kinderwagen eben einkaufen oder mit Kindern einkaufen, dass es da denen auch zugute kommt. Also das war gar nicht das Ziel zum Beispiel dieser Filiale, aber die hat dadurch dann auch das mehr oder weniger versteckt eben erreicht. Oder ich stelle das überhaupt nicht dar, dass ich Senioren ansprechen möchte, gestalte das aber dementsprechend so. Mhm. Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Das ist tatsächlich sehr spezifisch.
Geht es eigentlich um neue Produkte für diese Zielgruppe oder geht es in Anführungszeichen nur um eine neue Ansprache für dieselben Produkte?
Sowohl als auch. Also wir sehen ja, dass auch die altersbedingten Krankheiten sehr stark zunehmen, weil die Bevölkerung in Deutschland eben auch recht alt ist, wenn man das so zusammenfassen kann. Und da gibt es auch neue Produkte, die auf den Markt kommen. Und da ist es eben wichtig, nicht das Defizitäre im Vordergrund zu halten oder der Nachteil, sondern eher den Vorteil und ganz wichtig, welche Emotionen löse ich denn da überhaupt aus? Und da muss ich auch schauen, welche Emotionen sind denn prägend verankert, jetzt zum Beispiel bei den Babyboomern. Und da gibt es ein Beispiel, ich finde das so gut, weil das eigentlich vieles verdeutlicht. Und Sie kennen ja die Fruchtkaramellen oder die Pfennigutzle, die haben nie Marketing gemacht und haben ihr Produkt nie geändert. Mhm. Gut, die Verpackung wurde geändert, das Aluminium wurde da rausgenommen aus gesundheitlichen Gründen, aber im Endeffekt wurde das nie dementsprechend angepasst. Und als man den Geschäftsführer gefragt hat, warum ist das denn so? Also hat er auch geantwortet, er weiß es eigentlich gar nicht, aber das sind, denkt er, die Emotionen, man ist als Kind da groß geworden, man hat die bekommen, das ist sehr positiv konnotiert zum ersten Bankbesuch oder Friseurbesuch hat man die eben bekommen und das trägt bis ins hohe Alter mit und das ist eben eine interessante Komponente, auf welchen Emotionen kann ich bei Produkten oder beim Service eben anknüpfen, um die entsprechende Zielgruppe zu erreichen.
Gibt es Emotionen, die bei der 50- bis 70-jährigen Altersgruppe besonders anspringen? Erinnern an die guten alten Zeiten? Ist das eine Emotion? Ist das was zieht?
Ja, das ist in der Tat so, wenn man das die Babyboomer anschaut. Das heißt, der wirtschaftliche Aufschwung oder der 1 Million Käfer wurde verkauft. Die Arbeitsmarktsituation dementsprechend auf. Also man ist so in dem Wohlstand eben auch groß geworden. Plötzlich haben sich auch die Möglichkeiten erhöht. Ja, da fingen ja auch die Reisen an, was möglich ist. Und man wollte dementsprechend hier auch den Konsum genießen. Also da plötzlich entstanden auch Möglichkeiten, wo ich viel mehr konsumieren kann, wo der Kunde dann plötzlich zum König wurde und dementsprechend kann ich da sehr gut anknüpfen. Und da gibt es ja ganz gute Beispiele dementsprechend auch. Weil wir wissen ja, in der Jugend nehme ich Dinge viel emotionaler wahr. Das heißt, es wird viel prägender. Soziologen sprechen von der sogenannten Sozialisationsphase. Das heißt, das ist viel mehr verankert. Und da muss ich eben den Nerv, also marketingtechnisch, kitzeln, um da wieder anzudocken. Mhm. Und nicht eben hier, ja, du bist jetzt im bestimmten Alter, du musst dementsprechend mal die Defizite kompensieren und dergleichen.
Wie müssten sich und werden sich vor allen Dingen der Handel verändern, um diesen, ja, wie soll man sagen, also dieser wachsenden Zielgruppe gerecht zu werden?
Mhm. Also da sehen wir auch Unterschiede. Wir haben in einer großen Umfrage auch mal festgehalten, warum kauft die jeweilige Generation dort ein. Und gerade die Babyboomer oder die Best-Ager kaufen dort ein aus Gewohnheit, weil es immer schon da war. Das ist die Filiale, die war schon zu meiner Jugendzeit da. Jetzt ist es natürlich problematisch, wenn man eine neue Filiale aufmacht. Also da auch wieder, auf welche Gewohnheiten, auf welche Emotionen kann ich da zurückgreifen. Wir erkennen aber sehr wohl, dass viele eben das ignorieren und eher auf die Jungen schauen, die ja gar nicht so kaufkräftig sind. Das ist ja die Vier-Generationen-Einkäufer, die kaufen auch für die Jungen ein. Und dass die Jungen sich eigentlich, die haben ja gar nicht das Kaufvolumen, was die Älteren haben, beeinflussen aber sehr wohl die Älteren. Und das ist auch, das darf man auch nicht vernachlässigen. Und da sehen wir, dass zu stark der Fokus eben ist auf die Jungen und auch auf das Online-Marketing, wo die Älteren, und das war auch, warum ich das Buch geschrieben habe, ein Grund mitunter, dass die Älteren völlig überschätzt werden in der Online-Welt. Das ist ein
Beschreiben Sie das mal. Also das, der Einkauf über Amazon ist doch inzwischen massentauglich, ist flächendeckend angekommen. Aber wo ist die Bruchlinie, wo Sie ja auch belegen können, dass Online-Handhabung bei den über 50-Jährigen doch noch anders aussieht als bei den Jüngeren?
Also es geht jetzt nicht nur um den Einkauf bei Amazon, da sehe ich auch, dass die relativ fit sind. Das hat die breite Masse jetzt erreicht. Die Frage, inwiefern da überhaupt Emotionen oder ist das nur der Bequemlichkeit?
Genau.
Aber wir sehen zum Beispiel, dass 50% der über 60-Jährigen kaum Online-Angebote nutzen. Durch Corona hat sich das etwas gesteigert, sind aber viele wieder zurück in Schritt. Also das heißt jetzt nicht, dass das linear weiter nach oben geht. Das ist eher die nächste Generation, die dann online mehr machen wird. Aber gerade die jetzigen Best-Ager sehen wir, dass sie gar nicht so viel online machen. Und das ist natürlich ein Thema, was viele unterschätzen. Wenn sie jetzt sagen, ja, wir nehmen die ganzen analogen oder die Papierprospekte weg und wir stellen alles online. Das ist möglich, aber dann muss ich diejenigen abholen, ich muss die begleiten, den Prozess. Wir sehen das auch bei vielen, dass die mit einer App jetzt kommen. Das ist natürlich hochinteressant, weil durch eine App bekomme ich viel mehr Daten mit von dem Konsumenten, von der Konsumentin, als jetzt im analogen Einkauf. Aber ich muss den Übertritt gestalten. Das ist nicht so für die Jungen. Ja, da gibt es eine App, fertig, die knipsen den QR-Code ab und es ist intuitiv gestaltet. Bei den Älteren muss ich den Schritt mit begleiten. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird, insbesondere in Deutschland sehr stark vernachlässigt wird. Da haben wir andere Länder, die sind da viel, viel effektiver.
Nennen Sie die mal.
Dänemark zum Beispiel,
okay.
Niederlande.
Wo sollten wir als Ältere heute schon hinreisen, um zu wissen, wie es morgen bei uns aussehen wird? Okay, in Niederlanden war ich gerade. Was haben Sie, was genau haben Sie da vor Augen?
Also es ist zum Beispiel, dass Ältere mehr abgeholt werden, auch von Jüngeren. Und da stellen wir fest, das ist jetzt, wenn man die letzten 20 Jahre mal betrachtet, hat die Offenheit für technische Entwicklung zugenommen bei den Best Agern. Das ist zumal ein ganz interessanter Punkt. Ein weiterer Punkt war, in Haushalten, wo auch jüngere Menschen mit den Älteren leben, die sind digital fitter,
spannend,
weil sie sich auch dementsprechend austauschen. Jetzt haben wir das aber so, dass es in Deutschland sehr stark abnimmt, dass Ältere eher ja, wir haben das Problem mit der Vereinsamung. Mhm. Und das war auch eine Feststellung in Ergebnis einer Untersuchung, wo wir gefragt haben, ja, was gibt dir eigentlich Hoffnung zurzeit? Und da haben tatsächlich im Rahmen der Best Age 50% gesagt, nichts. Nichts gibt mir zurzeit Hoffnung. Das haben wir dann verglichen mit den Jüngeren. Was gibt denen Hoffnung? Und da kam das soziale Umfeld, also Familie und Freunde. Und ja klar, im gewissen Alter nimmt das schlichtweg ab. Und das wird noch zu sehr unterschätzt. Die Vereinsamung der älteren Bevölkerung, wo jetzt auch schon Dortmund, Berlin mit einem Einsamkeitsbeauftragten kommen, um genau diese Lücke dementsprechend auch zu füllen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo sich das Marketing widmen kann. Okay, wie kann ich eine Begleitung machen? Haben wir auch wieder die Filialen, wo es Kassen gibt, die sogenannten Ratschkassen, wo die älteren Personen jemanden haben, wo sie mitreden können.
Von wo erwarten Sie denn die meisten Impulse oder wo sollten die dort schon mal hingucken, um schon mal ein bisschen zu sehen, zu ahnen, wo es lang gehen könnte?
Das ist auch tatsächlich oft eine Schwachstelle von Deutschland, dass sie ungern über die Grenzen hinausschauen, wie es denn andere machen, um da auch gute Beispiele zu lernen. Ich habe das ganz stark gemerkt in Malaysia, als ich da gelebt habe, dass die sehr stark eben auf Europa und USA geschaut haben und gesagt haben, okay, was funktioniert besser und haben das dann für sich angewandt. Das macht Deutschland kaum. Mhm. Das haben wir in der Corona-Pandemie auch gemerkt, hat man nicht auf andere geschaut, sondern wir wissen schon, wie wir es machen. Mhm. Wir sind sowieso die Besten. Also ich nenne es oft auch falsche Arroganz. Mhm. Die müssten wir mal lernen abzulegen. Aber Sie hatten es ja schon angesprochen, Japan zum Beispiel hat eine der ältesten Bevölkerung, dadurch, dass sie das Alter auch mehr feiern, als wir in Deutschland machen. Das ist ein Punkt. Ich hatte auch mal eine Umfrage gemacht der über 100-Jährigen. Warum schaffen die es eigentlich über 100? Warum fühlen die sich noch so fit? Ja, weil sie das Alter schlichtweg annehmen. Und da haben wir genau den Punkt, was unsere Umfrage ergeben hat, dass man sich 10 Jahre, 14 Jahre jünger fühlt, als man tatsächlich ist. Also sich tatsächlich das auch akzeptieren, ja, wir altern, ich kann da sowieso nichts ändern und das dementsprechend annimmt. Und da können wir zum Beispiel Japan lernen, aber das ist auch eine komplett andere Kultur. Das ist immer schwer, das 1:1 zu vergleichen, aber da wird das Alter oder die ältere Person ganz anders wahrgenommen als jetzt hier in Deutschland, wo man dann oft, gibt es ja auch das Wort, wenn man zählt, zum alten Eisen.
Also insofern haben wir, glaube ich, noch so ein paar Turbulenzen auf mittlerer und langer Sicht gesamtgesellschaftlich vor uns, oder?
Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus Dänemark. Da gibt es die sogenannten Cafés, wo ältere Menschen hingehen können und sich die Technik erklären lassen können, das Smartphone erklären, die Apps erklären lassen. Und das ist kostenfrei, bis auf den Café. Aber da tauschen sich Junge und Ältere aus. Und das sehe ich in Deutschland eher einen zu starken Bruch. Die Älteren, die wollen sich sowieso nichts sagen lassen und die Jüngeren sind so mit sich selbst beschäftigt, dass da überhaupt keine Brücke mehr ist. Oder wir haben viele Themen, wo man völlig aneinander vorbeiredet und das versuchen wir im Institut für Generationenforschung hier auch Brücken zu schlagen, mehr Verständnis füreinander aufzubringen und es geht nur miteinander. Das geht jetzt nicht nur, wenn die Alten das machen. Ja,
absolut.
Oder nur die Jüngeren. Dementsprechend muss man da gesellschaftlich viel mehr machen, um denjenigen auch abzuholen.
Letzte Frage mit Blick auf Ehrenamt, weil bisher haben wir ja sozusagen den Best Ager als Konsumenten im Auge, aber der Best Ager als Mitglied der Gesellschaft, für die er etwas leisten kann, nicht nur indem er Euros ausgibt. Haben Sie da auch Forschungsauge drauf?
Ja, genau. Die Kommunalarbeit ist ein wichtiges Thema, die fängt mit 65 an. Und das ist eben ein Problem der Kommunen. Ja, wie erreichen wir Jüngere? So, also wird die Kommune wird gestaltet durch 65 Jahre aufwärts. Das heißt, die sind ja auch wieder weit weg von den Jüngeren, was die überhaupt wollen. Und das sieht man in einigen Gemeinden, wo auch Jüngere involviert ist, dass da ein ganz anderes Konzept dahinter steckt. Und das ist ja auch wieder das Miteinander, also auch zu akzeptieren und zu verstehen, ja, was wollen die Älteren, was brauchen die und was brauchen die Jüngeren, dass man das dementsprechend so gestaltet. Und da haben die Kommunen tatsächlich noch ein sehr starkes Aufholbedarf, das eher miteinander zu gestalten, verschiedenen Generationen, nicht nur der Fokus auf die Älteren zu legen, weil die einfach jetzt die Zeit haben.
So, hier läuten gerade Glocken, vielleicht die Zukunft ein, weil das würde mir jetzt einen eleganten Übergang geben zu der Frage. Sie sind im Nebenberuf Zukunftsforscher. Was wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren nach Ihrem Eindruck ändern und ändern müssen?
Also das zum einen, also die geburtenstärkste Jahrgang geht in Rente. Und das ist ja auch schon ganz interessant, wo wir auch darauf achten müssen, wie sorgen wir davor. Und da ist auch der finanzielle Aspekt, also diejenigen, die jetzt in Rente kommen, die müssen sich da weniger drum scheren. Und wenn man das vergleicht, in den 70ern haben ja 6 Personen, arbeitende Personen für einen Rentner gezahlt. Und jetzt ist immer bis 2030 werden es nur noch 1,5 Personen sein. Ja. Also das für die Zukunft betrachtet, wird das dann noch interessant werden. Werden die Konsumausgaben größer sein oder wird sich das massiv einschränken? Das ist mal ein Punkt. Dann diejenigen, die in Rente gehen, 55% in Deutschland haben ein Eigenheim. Also da verschiebt sich dann das dementsprechend auch. Das heißt, wir haben da gewisse Ängste für diejenigen, die in Miete leben, finanziell betrachtet. Mhm. Und da sieht man ganz schön, wann sich das denn ändert. Ab 70 hat man eher Ängste gesundheitlicher Natur und da geht die finanzielle Angst rutscht nach unten. Früher ist in den 55 Jahren ist es genau umgekehrt. Da habe ich eher die Bedenken, ja, dementsprechend, wie wird die Gesundheit ausschauen, wie ist da der finanzielle Status, der ist dann natürlich weniger. Also das ist ganz interessant, wie sich das auch trägt und da kann man eigentlich jetzt schon sich vorbereiten, genauso mit der Vereinsamung kann man sich eigentlich schon vorbereiten, wie man das letztendlich gestaltet, inwiefern welche Produkte oder welcher Service wird dann noch interessant und wir wissen ja, dass der Berg der Babyboomer dann bis 2030 komplett in Rente geht und dann wird es spannend, was passiert, wenn dieser Berg in die Pflegeheime geht? Wie wird das denn gestaltet? Da haben ja einige auch schon Befürchtungen. Da gibt es noch keinen Plan dafür. Also das sind die zwei Punkte, gesundheitliche und finanzielle Natur, wie man das auch gesamtgesellschaftlich stemmen möchte.
Und jetzt nochmal für Handel, Wirtschaft, Industrie heißt es ja, sich darauf einrichten. Ne? Also weniger Arbeit. Fachkräftemangel heißt das Defizit auf der einen Seite, aber in jeder Krise liegt auch eine Chance. Ja. Es kommt also die Rationalisierung und durch künstliche Intelligenz werden auch Effektivitätseffekte erwartet. Aber nochmal, würde sich auf der Produktseite nach Ihrem Empfinden oder nach Ihrem Wissen, was Sie im Gespräch mit Unternehmen erleben, dort nennenswert was ändern? Also werden wir in 15 Jahren andere Produkte und eine andere Produktverkaufe vorfinden, als es jetzt ist?
Ja. Das auf jeden Fall. Sie hatten es ja schon angesprochen, durch den Fachkräftemangel müssen wir auch umdenken. Das heißt, wir haben das Personal schlichtweg nicht da. Das heißt, es wird viel mehr automatisiert werden. Es wird viel mehr auch übertragen, wo möglich ist. Es ist zum Beispiel in Restaurant in Brandenburg, dass da gibt es zwar noch die Kellnerin, den Kellner, aber es fährt ein Roboter hinterher. Und er sagt, okay, ich kann das 8 Stunden nicht durchhalten, ein schweres Tablett zu tragen, das geht mir dann ins Kreuz. Und deswegen haben wir hier die Unterstützungsleistung. Also wir sehr, sehr viel sehen, was den Alltag auch eines Best Agers unterstützen wird und werden da auch den Mehrwert erkennen. Aber den Schritt dorthin, den muss ich eben begleiten, da muss ich eben offen mit umgehen, welchen tatsächlichen Vorteil habe, dass ich die Angst auch davon nehme, dass es eigentlich was Gutes ist.
Was heißt denn diese alternde Gesellschaft, also diese Riesenschnitte der Best-Ager, die ja fast 30% der Bevölkerung ausmachen in wenigen Jahren, die über 60-Jährigen, was heißt denn das für die gesamtgesellschaftliche Konsumlandschaft?
Also interessant ist ja die Verschiebung an sich. Wenn man mal anschaut, wie viel Zeit Eltern mit ihren Kindern verbringen, das nimmt linear sehr stark zu, in den meisten OECD-Ländern übrigens. Und wir sehen, das Großelternverhalten ändert sich. Ja, das heißt, man möchte nicht mehr 24/7 mit Kindern verbringen, sondern ich möchte meinen eigenen Lebensabend genießen. Ich hüte schon mal die Enkelkinder, aber ich bin auch froh, dass ich es wieder abgeben muss. Also da sehen wir tatsächlich eine Änderung, dass das der individuelle Konsum im Alter dann auch zunehmen wird.
Was kommt eigentlich nach den Best-Agern? Weil da habe ich den Eindruck, um es mal gleich vorwegzunehmen, zwischen Best-Ager und Senioren gibt es nichts. Heute noch bin ich im Best-Age und morgen bin ich Senior. Wer will das denn? Haben Sie da eine Marketinglösung, also irgendwas dazwischen?
Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo man sieht, also sowas die Bezeichnung in den USA dürften Sie jetzt zum Beispiel nicht nennen, die Älteren und die Jüngeren. Also die differenzieren da oder möchten das schlichtweg nicht hören. Da sieht man auch die Entwicklung von den sogenannten Senior Cities oder Silver Cities, wo man als junger Mensch eigentlich einen Besucherschein braucht, um überhaupt da reinzukommen. Also die Frage, ob wir sowas in Deutschland überhaupt wollen. Also gesellschaftlich sehe ich das eher kritisch. Aber wir sehen auch, dass sich die Best Ager, wie wir es jetzt einteilen, von 50 bis 70 etwas nach oben verschieben wird. Mhm. Also wir nehmen an von 55 bis 75. Mhm. Ja. Aufgrund dessen, man ist fitter. Also wir werden alle 10 Jahre haben wir ein 2-jähriges erhöhtes Lebenserwartungsalter. Das ist eben auch die Verschiebung, die wir dann für die Best Ager wahrnehmen.
Mhm. Spannend. Erwarten Sie denn für sich, Sie sind jetzt auch gerade mal Mitte 40, Anfang Mitte 40, wagen Sie da eine Prognose, wie das bei Ihnen aussehen wird, wenn Sie in das erwähnte Best-Ager-Alter kommen?
Also da erwarte ich natürlich, dass alles geregelt ist, dass ich genau eine gute Rente bekomme. Also es ist natürlich schwierig zu sagen. Also es ist auch ein Punkt, was Sie vorhin angesprochen haben. Inwiefern können wir den Wohlstand überhaupt so halten, wenn wir die Fachkräfte nicht haben? Man versucht das eben durch Automatisierung, durch die künstliche Intelligenz. Aber ich denke, dass es auch einen kleinen Einschnitt geben wird, um hier wieder andere Faktoren als wichtiger zu achten als die hohe Qualität, die wir jetzt haben.
Wertschätzung für die älteren Jahrgänge tut ja auch am Ende der Marktwirtschaft gut. Das haben Sie durchaus deutlich gemacht.
Ja. Richtig. Und da ist auch der Punkt, inwiefern oder wie ermöglicht es die Integration auch in die Gesellschaft. Also nicht, dass die Älteren sich abschotten oder vereinsamen, sondern tatsächlich Teil noch der Gesellschaft sind und ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Also das würde ich mir auch in Zukunft, wenn ich dann selbst mal in dem Alter komme, auch wünschen.
Wie jeder Einzelne von uns das erleben wird, das wird die Zukunft zeigen. Danke, dass ich mit einem Zukunftsforscher darüber sprechen konnte, über eine Analyse dessen, was wir wissen und mögliche Folgen für die Zukunft. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Maas.
Sehr gerne.
Hat diese Episode dabei geholfen zu verstehen, wer uns Babyboomern was wie verkaufen will? Dann hätten wir unser kleines Ziel erreicht. Wenn es gefallen hat, gerne auch den Podcast abonnieren. Wenn es sehr gut gefallen hat, dann bitte eine gute Bewertung bei Apple oder Spotify lassen. Das hilft uns sehr, dieses Angebot noch weiter bekannt zu machen. Ansonsten findet ihr mehr zu Hartwin Maas und seinem Buch in den Shownotes und dort auch mehr Infos über Babyboomer, Konstanze, Stefan und gelingendes älter werden. Wir hören uns wieder spätestens in 14 Tagen. Bis dahin denkt dran, der nächste Ruhestand soll dein bester werden.